Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich hier bin. Nee, ich freue mich, dass ihr hier seid. Nein, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und dass ich gesund bin. Und es möglich ist, dass wir so miteinander Gottesdienst feiern. Und man sieht es euch nicht an. Aber ich glaube, gut die Hälfte von euch, ihr seid schon geimpft, ne? Mindestens einmal. Wer ist denn schon mindestens einmal geimpft? Mal die Hand hoch. Ja, das ist so an die 50%. Schön. Und wenn wir uns in einem Monat treffen, dann sieht das wahrscheinlich schon wieder anders aus. Jawohl. Die Macht Gottes oder die sichtbare Macht Gottes, sein Eingreifen. Letzten Sonntag habe ich gesprochen über die Schöpfung, über seine fantasievolle und doch seine regelmäßige Ordnung, die eben die Schöpfung mit sich gebracht hat. Und das heißt in der Bibel, er machte alles nach seiner Art. Das heißt, dass Dinge sich wiederholt haben, dass er in die Schöpfung hinein es gelegt hat, dass die Schöpfung sich weiter entwickelt und sich eben vermehrt. Den Menschen hat er gegeben den Auftrag, ihr sollt bewahren, ihr sollt bebauen und ihr sollt fruchtbar sein und euch vermehren. Und weil der Mensch das getan hat, all die Jahre hinweg, deshalb sind wir geworden. Eine zweite Frage an dieser Stelle. Ich bitte mal alle aufzustehen, deren Mutter noch am Leben ist. Ja, das ist nicht mal die Hälfte. Aber schön, dass ihr eure Mutter noch habt. Dankeschön, ihr dürft euch hinsetzen. Wir alle, die wir jetzt nicht aufgestanden sind, wir haben eine Mutter. Und die hat es auf sich genommen, ohne dass sie uns kannte, uns in diese Welt hineinzubringen. Wir haben sicherlich sehr unterschiedliche Erfahrungen mit unserer Mutter gehabt, aber wir haben jemand gehabt, der uns in diese Welt hineingebracht hat. Und wir wollen ihr das Leblang, unser Leblang, eben dankbar sein. Ich habe vorgestern meinem Bruder geschrieben, oh, das ist jetzt diesmal das erste Mal im Leben, dass wir nicht eben unsere Mutter anrufen, weil sie eben nicht mehr da ist. Anrufe in Form von Telefonieren mit ihr, ne? Ja, die Schöpfung. In diese seine Schöpfung greift Gott manchmal aktiv und wunderbar ein. Stefan hat es erwähnt, der Biliam hat es erlebt, dass plötzlich seine Eselin zu ihm redet. Ich weiß nicht, welche Gedanken er im ersten Moment hatte. Vielleicht hat er gedacht, jetzt bin ich Gaga. Aber irgendwie musste er damit fertig werden, dass jetzt die Schöpfung anders reagiert als normal, jetzt in dieser Situation. Manchmal ist das aktiv positiv, dass Gott eingreift, und manchmal eben auch negativ. Er greift ein, manchmal zum Gericht. Viele von euch erinnern sich daran, vor 14,5 Jahren gab es einen Tsunami in Ostasien mit vielen, vielen Menschen, die gestorben sind. Wir wissen grundsätzlich um die Kontinentalplatten und dass auf dieser Erde eben sich da manchmal Verschiebungen eben abspielen und dass das eben etwas normal auslösen kann, eben an Wellen. Aber dann passiert es in einer extremen Art und Weise, dass große Ländereien eben überflutet wurden und viele Menschen starben. Ich möchte unter diesem Gesichtspunkt an eine Begebenheit in 4. Mose, Kapitel 16 und 17 erinnern. Der Ausgangspunkt war, dass das Volk Israel unter der Führung von Mose in der Wüste war. Sie waren schon einige Monate unterwegs. Sie hatten sich umstellen müssen. Es war für die meisten von ihnen kein freiwilliger Umzug gewesen. Aber sie sind gegangen aus Zusammengehörigkeitsempfinden. Aus familiären Gründen sind sie gegangen. Aber sie waren nicht immer einverstanden mit der Führung. Ein Levit, heißt es. Er hat seine Stimme erhoben und hat protestiert. Die Leviten, das waren die, die so Verantwortung übertragen bekommen hatten am Berg Sinai für die äußere gottesdienstliche Gestaltung. Das meiste, was im Gottesdienst passierte, weil Leviten an der Arbeit waren. Und das war irgendwie, ja, war von Gott so bestimmt, dass dieser Volksstamm diese Aufgabe übernehmen sollte. Und jetzt war einer da, der sagte, nee, das geht hier nicht um Amtskirche, sondern jeder kann vor Gott gleich sein. Und ich will auch. Und er hat unter seinen Stammesgenossen mindestens 250 Leute gehabt, die gesagt haben, wir wollen jetzt auch im Gottesdienst diese Räucherschalen darbringen und Gott das ebenso bringen. Und er hat ein paar Leute aus dem Stamm Ruben mit ihnen war er im Gespräch. Und es waren zwei Brüder, der Dothan und der Abiram und noch ein anderer, der hieß On. Und die drei aus dem Stamm der Juden, von Ruben, haben mitgemacht und gesagt, wir wollen eben nicht mehr diese Herrschaft haben von dem Mose. Der angibt, da geht's lang. Und nur sein Bruder und seine Familie, die dürfen jetzt eben hier vor Gott so die besonderen Aufgaben eben übernehmen. Ich lese uns 4. Mose 16, die Verse 10 und 11. Das ist jetzt, was der Mose dem Korah gegenüber sagt. Du und deine Verwandten vom Stamm Levi, ihr dürft doch immer in der Nähe des Herrn sein. Aber das reicht euch offenbar nicht. Ihr wollt auch noch Priester werden. Doch denkt daran, wenn ihr Aaron sein Amt als Priester streitig macht, lehnt ihr euch gegen den Herrn auf. Ja, gegen ihn habt ihr euch zusammengerottet. Mose bringt diesen Streitpunkt auf eine andere Ebene und sagt, ihr wendet euch gegen Gott. Nicht gegen die Institution, nicht gegen die Kirche, nicht gegen das, was läuft, sondern gegen Gott. In der Weise kennen wir das so nicht, wie das hier in dieser Geschichte passiert ist, aber wir kennen doch die Sätze, ich kann doch heiraten, wen ich will. Ich kann doch Sex haben, mit wem ich will. Da muss mir doch nicht irgendjemand sagen, das darfst du oder das darfst du nicht. Ich kann doch sagen, was ich will. Wer bestimmt denn darüber, ob etwas Lüge ist oder nicht? In der Situation ist es das Beste, also kann ich doch sagen, was ich will. Wir kennen dieses Bestreben von Menschen. Mose versucht zu schlichten. Mose will reden. Aber diese Leute vom Stamm Ruben, der Dothan, der Abiram, der On, die wollen nicht reden. Sie sind enttäuscht. Jetzt sind wir schon so lange unterwegs, sagen sie ihm, und du hast nicht geliefert. Wo ist denn die Hoffnung? Wo ist denn das Land, von dem du immer erzählt hast? Früher haben wir es gut gehabt, da konnten wir eben im Land Israel, im Land Ägypten konnten wir essen, was wir wollten. Und hier immer dasselbe. Die Einschränkungen sind da. Man kann nicht mal abends irgendwo in eine Kneipe gehen. Kein Restaurant hat geöffnet. Es ist alles zu. Mose, wann lieferst du? Wann sind wir da? Interessant fand ich, dass an dieser Stelle es heißt, und Mose war zornig. Aber sein Zorn wendet sich nicht gegen die Leute, sondern er nimmt seinen Zorn und er betet. Das ist, was Mose macht. Und dann Gottes Eingreifen. Ich lese uns nach Hoffnung für alle der Bibelübersetzung, Verse 19b folgende. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit und alle Israeliten sahen es. Gott greift ein in seine Schöpfung. Er befahl Mose und Aaron: Verlass dieses Volk, denn ich werde es auf einen Schlag vernichten. Doch die beiden warfen sich zu Boden und riefen: O Gott, du hast doch alles, was lebt, geschaffen. Willst du denn ein ganzes Volk ausrotten, nur weil ein einziger Mann gesündigt hat? Der Herr antwortete Mose: Dann befiehl den Israeliten, sich von den Zelten Korachs, Datans und Abirams zurückzuziehen. Mose stand auf und ging zu Datan und Abiram. Die Ältesten Israel folgten ihm. Dann rief Mose den Israeliten zu: Geht weg von den Zelten dieser gottlosen Menschen und fasst nichts an, was ihnen gehört, sonst kommt ihr mit ihnen um. Da entfernten sich die Israeliten vom Lager der Anführer. Als Datan und Abiram aus ihren Zelten kamen und mit ihren Frauen und Kindern davor standen, rief Mose: Ihr sollt sehen, dass der Herr mich gesandt hat und ich nicht tue, was ich will, sondern was er will. Wenn diese Menschen in Frieden alt werden und sterben wie alle anderen, dann hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn er aber etwas tut, was es noch nie gab, dann werdet ihr merken, dass sie den Herrn beleidigt haben. Ich sage euch, der Erdboden wird sich öffnen und sie mit allem, was sie haben, verschlingen. Der Herr wird sie mitten aus dem Leben ins Totenreich hinabreißen. Kaum hatte Mose das gesagt, da spaltete sich die Erde. Der Boden öffnete sich und verschlang Datan, Abiram und alle Anhänger Korahs mit ihren Familien und ihren ganzen Besitz. Mitten aus dem Leben wurden sie ins Totenreich hinabgerissen und von der Erde begraben, die sich über ihnen wieder schloss. Sie verschwanden, so verschwanden sie aus der Mitte ihres Volkes. Als die anderen Israeliten ihre Todesschreie hörten, flohen sie nach allen Seiten und riefen: Weg von hier, sonst verschlingt die Erde uns auch noch. Im selben Moment schickte der Herr Feuer und verbrannte die 250 Männer, die mit ihrem Weihrauch, die ihm Weihrauch darbringen wollten. Diese Männer hatten, ich habe es nicht erzählt, eben am Heiligtum Gottes eben gewartet, bis Mose eben zurückkommen sollte. Es ist eine harte Geschichte. Gott greift ein. Wir kennen Erdbeben, hat es immer mal wieder gegeben. Wir kennen es, dass sich die Erde auftut und irgendwas reinsinkt. Ich bin in Johannesburg aufgewachsen, war das ich sage nicht üblich, aber das passierte doch so alle 3-4 Jahre, dass sich irgendwo ein Loch dort auftat und wieder einiges runterrutschte. Das lag einfach daran, dass Johannesburg ziemlich komplett so unterminiert war. Also waren Minen unten drunter und dann krachte eben doch manchmal was ein. Aber dass es genau zu diesem Zeitpunkt hier war, als Mose es so sagte. Ich meine, Mose hatte keine Gewalt über die Erde, wirklich nicht. Aber es passierte genau dann zum Gericht. Die Leute waren erschrocken. Es hat sie nicht abgehalten davon, dass einige ein paar Tage später zu Mose kamen und ihn und den Aaron eben bezichtigten und sagten, ihr habt Menschen umgebracht. Und das ganze Volk stellte sich gegen Mose und Aaron. Und passierte eben nochmal was Schlimmes. Und dann heißt es am Schluss dieser Geschichte, 14.700 Menschen waren umgekommen. Die Leute Korahs nicht mitgerechnet. Manchmal greift Gott ein zum Gericht. Eine zweite Geschichte will ich euch noch mit hineinnehmen. Und dazu gibt es eine imaginäre Vorgeschichte. Ich nenne ihn Schlomo. Er hatte mehr von seiner Mutter eben über seinen Onkel gehört, aber nicht viel von ihm erlebt. In jungen Jahren, Kinderjahren, vielleicht war er 2-3 Mal beim Familienfest aufgetaucht, aber es ergab sich keine Beziehung. Und plötzlich war er weg. Und man redete in der Familie nicht über den Verschwundenen. Aber als Schlomo 55, 56, 57 Jahre alt war, plötzlich war er wieder da. Er wohnte bei dem anderen Onkel. Und es passierten Dinge im Leben von Schlomo, seiner Familie und seinem Volk dort in Ägypten, dass sie nur staunten. Es passierten Katastrophen, aber es passierten unwahrscheinliche Bewahrung. Und er kriegte mit, dass sein Onkel Mose damit eben verwickelt war. Und plötzlich erlebte Schlomo, dass sein Chef, der fast 30 Jahre jünger war als er, Ägypter, heimlich zu ihm kam und sagte, du, kann ich dich mal eben heute Abend besuchen, wenn es dunkel ist, mit meiner Frau will ich gerne kommen. Und Schlomo war es gewohnt, auf seinen Chef zu hören. Und er kam am Abend mit Kanister und sagte, du, ich brauche mal von deinem Wasser. Würdest du mal so lieb sein und mir was geben? Ich werde auch dafür sorgen, dass in der nächsten Zeit es dir gut an der Arbeit geht. Bei uns ist alles Blut. Es gibt kein Wasser bei uns. Aber bei euch hier gibt es Wasser. Es passierten Dinge, die unmöglich waren. Und das führte dazu, dass nach diesen Plagen plötzlich ein Aufbruch entstand im Volk Israel. Und sie sagten, wir wollen weg. Gut 400 Jahre sind wir hier im Land gewesen. Wir wollen weg. In ein Land, in dem wir nicht als Sklaven leben und arbeiten müssen, sondern freie Leute sind. Ich muss sagen, ich kenne diesen tiefen Gedanken eben nicht, weil ich das Glück hatte, und ich bin unendlich dankbar dafür, mein ganzes Leben lang ein freier Mensch sein durfte und nicht als Sklave irgendwo arbeiten musste. Und sie wollten raus. Und dann gab es Ausreisepläne und dann gab es Bestimmungen, die sagten, es geht so und so. Und es gab die Situation in einzelnen Leben von Menschen, die sagten, wir wollen aber diese Bestimmungen nicht. Und dann erlebten sie in ihrem eigenen Haus Schreckliches, kurz vor dem Fest, weil sie sich nicht daran gehalten haben. Die Tod der Erstgeburt. Und dann gab es Abschied. Und dann sind sie gezogen. Mit allem, was sie hatten. Auch mit manchem Wohlwollen ihrer Nachbarn. Eigentlich in Reichtum. Und sind Richtung neues Land gezogen. Und es dauerte einen Tag oder zwei, dann hieß es, ah nee, wir müssen in eine andere Richtung gehen. Und der erste Gedanke beim Schlomo kam auf, hey, was ist denn jetzt? Mal sagen sie so, mal sagen so, so. Wieso diese Veränderung? Weiß hier jemand überhaupt noch, wo es lang geht? Sie zogen und merkten plötzlich, dass hinter ihnen noch andere kamen, nämlich der Pharao und seine Soldaten. War bei der Sandwüste und Sandpiste nicht zu übersehen, dass da jemand hinterherkam. Und plötzlich kam die tiefe, große Angst. Gottes Eingreifen zur Rettung. Es kam zur Krise. Schlomo sah, wie die Leute kamen. Sie waren nicht bewaffnet. Sie hatten keine militärische Ausbildung. Sie hatten keinen strategischen Plan, eine Schlacht zu schlagen. Das waren sie in Jahrzehnten nicht gewohnt. Und dann kamen sie auf der anderen Seite, als sie marschierten und marschierten, kamen sie an das Meer. Und sie erlebten zum ersten Mal nach einigen Tagen, die sie unterwegs waren, dass sich diese Säule der Gegenwart Gottes nicht mehr vorne als Leitfigur eben dort stand, sondern sich übers ganze Volk hinweg wandte und sich ans Ende des Volkes stellte. Und man sah nicht eine helle Wolke, sondern man sah eine Finsternis. Und diese Finsternis am helllichten Tage verhinderte, dass eben die herankommenden Ägypter sie einholen konnten. Aber dann war das Meer. Ihr kennt die Geschichte. Und doch ist es für mich so wichtig, an solche Geschichten festzumachen, wie Gott eingreifen kann und wie er es gemacht hat, dass er den Wind schickte. Naja, dort in der Wüste kein großes Thema, gibt es immer wieder diese Stürme, aber dass er den Wind so schickte, dass er eben über das Wasser ging und dort eine Schneise bildete. Und es steht so, dass es eben dass das Wasser sich auftürmte zur Rechten und zur Linken. Und bei allem Schreien des Volkes nach Hilfe und Rettung und zum Mose rennen und sagen, hier, was ist los hier, hat Mose nichts anderes zu sagen als, seid still und beobachtet, wie Gott euch hilft. Er hat es nicht gesagt, aber es war offensichtlich, er konnte nicht helfen. Es war nicht seine Macht, die da irgendwie was weiß ich, wenn Millionen Leute plötzlich Hubschrauber da eben hinstellt und sie fliegen alle weg. Seid still und ihr werdet erleben, wie Gott eben hilft. Es bedeutete schon Glaube, dem Mose hinterherzulaufen, dort eben durch diese Wasserschneise durch, oder durch diese trockene Schneise durch, inmitten von dem Wasser. Die waren, wenn ich das richtig verstanden habe, eine ganze Nacht unterwegs. Da war sicherlich genug Adrenalin, dass niemand eingeschlafen ist, was dort passierte. Ich weiß nicht, welche Gedanken die Leute hatten. Schaffen wir es? Hält es? Kriegen wir das hin? Was passiert? Ich sage jetzt einfach mal, 8 Stunden lang, 10 Stunden lang. Wie lange noch? Kriegen wir es hin? Und dieser Wind, es war sicherlich Rückenwind, dass sie getrieben hat dort, ne? Und dass das Wasser eben auseinander blieb. Genau, und das ist das Phänomen, in der Zeit, als sie es brauchten. Gott greift ein in seine Schöpfung, ins Leben seines Volkes, ins Leben seiner Kinder. Als die Gefahr am größten war, Gottes Eingreifen in seine Schöpfung, das Unmögliche wird möglich. So zeigt Gott seine Macht. Es gibt allerdings auch in dieser Geschichte eine Kehrseite. Es heißt, als der letzte von dem Volk Israel das andere Ufer erreichte, da, so wird es beschrieben, da schaute Gott aus dem Wasser die Ägypter an. Er sorgte dafür, dass von ihren Wagen, auf denen sie eben hinterher rasten, die Räder abfielen. Und es dauerte nicht lange, dann kam das Wasser wieder. Und es heißt, kein einziger von ihnen hat es überlebt. So ist das Leben. Wir kennen es bis heute. Der eine überlebt, der andere nicht. Und wir dürfen, und da will ich jetzt ganz in aller Deutlichkeit sagen, wir dürfen nicht in jedem Fall richten und sagen, na gut, weil der eine es nicht überlebt hat, war er nicht gut. Ganz gewiss nicht. In der Situation damals war es so. Und wir kennen es, einige kennen es persönlich, vom Krieg her. Im Krieg ist immer einer gegen den anderen. Und wenn der eine siegt, dann verliert der andere. Auf einer ganz anderen Ebene ist das beim Sport. Der eine gewinnt und der andere verliert dementsprechend. Der eine freut sich, der andere freut sich nicht. Also wir wissen, dass Macht immer zwei Seiten hat. Zum Guten und zum Bösen, zum Gericht und zur Rettung. Und manchmal ist das ganz nah beieinander. Die Macht Gottes, sein Eingreifen. Manchmal greift Gott so ganz konkret ein, mit dem Ziel, es ist meine Behauptung, mit dem Ziel der Rettung. Wie sieht das aus, Wie ist diese Krise einzuordnen? Zum Gericht? Ja, man kann sagen, ja. Dem Menschen seine Grenzen aufzeigen. Und ich denke, dass Gott das in dieser Situation in den letzten anderthalb Jahren weltweit getan hat. Dem Menschen seine Grenze aufzuzeigen. Du bist nicht Schöpfer, du bist Geschöpf. Ja, du kannst nachdenken und nachforschen. Und ich sehe es als Gnade Gottes an, dass er Menschen befähigt hat, um eben Impfstoff zu entwickeln. Und wahrscheinlich gibt es in 2, 3 Jahren oder 4 Jahren, weiß ich nicht, gibt es auch irgendwelche Medikamente gegen diese Krankheit. Aber dass Gott in dieser Situation eingreift und eingegriffen hat, um deutlich zu machen, du hast nicht alles in der Hand, Mensch. Gesamthaft als Menschheit. Da ist noch jemand anders, der über dir steht. Wenn du meinst, du kannst alles erobern und alles schaffen und alles meistern und durch die Digitalisierung erlebst du etwas von meiner Macht, was ich alles kann. Und du forschst dem nach und das ist gut und es ist kein Thema. Aber du sollst wissen, du bist nicht der Schöpfer. Er soll wissen, es gibt einen Gott im Himmel, der die Kontrolle behält. Und der die Selbstüberschätzung und die der Selbstüberschätzung eine Grenze setzt. Die Krise zur Rettung. Ja, ich denke schon, dass Gott durch diese Krise und durch sein Eingreifen deutlich machen wollte, Spaß und Vergnügen ist nicht das höchste Gut und Sinn des Lebens. Es ist sehr schön, wenn man sich ablenken kann. Es ist sehr schön, dass es solche Dinge gibt. Aber es gibt Wesentliches. Es geht darum, dass ihr Gott liebt. Das kann man ganz alleine, auch wenn es Ausgangssperre gibt während der Nacht und wenn man nicht so viele Leute treffen kann. Wird wahrscheinlich hier bei uns in der Wetterau demnächst ja sich wieder ändern. Nach meiner Beobachtung haben wir gestern oder am Montag haben wir den 5. Tag Werktag hintereinander, in dem die Inzidenz eben unter 100 liegt im Kreis Wetterau und dann wird die Ausgangsbeschränkung automatisch ja aufgehoben laut dem Gesetz, unter dem wir im Augenblick leben. Aber das in diesem Bewusstsein, Gott bringt sich ins Spiel, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Die Seuche und Pandemie ist ein Aufruf Gottes, das Wesentliche zu suchen. Das gilt für uns als Kinder Gottes und es gilt eben für jeden. Und deshalb, ja, Gott schickt so etwas zur Rettung. Damit der Glaube an Gott und seine guten Absichten Fuß fasst, sich ausweitet, sich festigt, stark wird. Gott kann sich erlauben einzugreifen. Durch Menschen oder eben auch durch Dinge, die nicht von Menschenhand bewegt sind. Er hat die Macht. Und es ist gut, wenn wir unter seiner guten Herrschaft leben. Amen.